Ich fange mit einer Frage an. Wie intim wärst du gern mit anderen Menschen? Ich meine jetzt nicht körperliche Intimität, ich meine nicht Sexualität oder so, sondern Herzensintimität. Wie intim bist du gern oder wärst du gern mit anderen Menschen? Stell dir vor, du könntest mit deinem Ehepartner oder deinem besten Freund, deiner besten Freundin, du könntest verschmelzen, gedanklich verschmelzen. Das heisst, jeder Gedanke, den du hast, jede Idee, jede Neigung, jede Gefühlsregung, jedes Bedürfnis ist für dein Gegenüber sofort verfügbar, wenn er oder sie das möchte sehen. Und umgekehrt. Willst du das? Mit deinem Ehepartner, willst du das? Wäre das toll, dass er oder sie jedes Mal sofort sieht, wenn du denkst, Schatz, nur noch eine kleine Bohrmaschine. Nur noch diese Blume. Wärst du gern so verletzlich und so völlig transparent und zugänglich? Oder bist du, geht es dir vielleicht wie ich, bist du eher froh, dass das nicht der Fall ist? Dass nicht alles, was dir durch deinen gedanklichen Äther schwebt, gerade irgendwie verfügbar ist für andere Leute? Ich persönlich bin froh, dass das so ist. Nicht, weil ich von meiner Frau Geheimnis will haben oder von irgendjemand anderem grundsätzlich, aber manchmal schwirren mir Sachen durch den Kopf, wo ich denke, ja, das hättest du jetzt gescheiter nicht gedacht. Das hättest du jetzt gescheiter nicht gefühlt. Das hättest du jetzt gescheiter nicht empfunden. Man könnte sagen, kein Mensch weiß wirklich, was in einem anderen Mensch vorgeht. Nur der Geist, der in dem Mensch drinnen ist, weiß das. Und jetzt merkst du vielleicht, ich habe das Wort Geist gesagt, das ist wahrscheinlich in meinem täglichen Sprachgebrauch nicht unbedingt so häufig vorhanden. Also mal in meinem schon, aber im Pastor und so. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, steht 1:1 so in der Bibel. Und zwar befinden wir uns im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 11. Dort heißt es, wer von den Menschen weiß denn, was im Innern eines anderen vorgeht? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Das ist eine Hälfte von dem Vers. Die zweite Hälfte, dort steht, ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. So. Das Erste, was ich in dem Vers sehe, ist, wir sind offensichtlich im Bild Gottes geschaffen, wie es in der Bibel heißt. In uns drin gibt es einen Geist. Oder wenn wir ein anderes Begriffssystem darauf anwenden, kannst du sagen, deine Seele. Ich weiß, für gewisse ist das ganz ein grosser Unterschied. Vertrau mir mal so weit, in dem Punkt könntest du es jetzt austauschen. Da geht es um das, was in dir drinnen ist. Was in dir empfindet. Was in dir denkt. Es geht um dein Innerste selber. Das, was deine inneren Ohren und deine innere Stimme. Du kannst in deinen Gedanken deinen Namen sagen und du hörst es in deinen Gedanken, obwohl kein Laut aus deinem Maul gekommen ist und deine Ohren nichts mitbekommen haben. Es geht um das Innerste von dir. Und ich glaube, das ist der Teil, wo wir alle froh sind, dass wir eine gewisse Intimsphäre haben. Dass nicht einfach jeder oder auch nur bestimmte Personen einfach können sagen, ich will es jetzt geschehen. Und offensichtlich hat Gott auch so etwas. Ein Geist, der in Gott ist. Und jetzt kommt die geniale Botschaft. Vers 12. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. Der Luther übersetzt da, der Geist, der die Tiefen Gottes erforscht. Der hat er über uns ausgegossen, den haben wir empfangen. Derjenige Geist, der in Gott wohnt, der die Tiefen Gottes erforscht und kennt, den haben wir empfangen. Ich darf gar nicht so lange darüber nachdenken, ehrlich gesagt, was das bedeutet. Das unglaubliche Mass an Intimität, wo Gott mit uns da geschaffen hat. Kannst du sagen, ja, Gott weiß sowieso immer, was in mir vorgeht. Ja, das stimmt. Aber durch seinen Geist zeigt er uns, was in ihm vorgeht. Gott ist uns näher, als jeder Mensch die Möglichkeit hat, zum dir näher zu sein. Und wir feiern ja heute Pfingsten. Was ist an Pfingsten passiert? Wir lesen davon in Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 1, dort geht es zuerst mal darum, dass Jesus seine Jünger gesagt hat, seinen Nachfolgern, bleibt in Jerusalem und wartet, bis ihr mit Kraft vom Himmel, mit dem Heiligen Geist, der in meinem Namen gesendet wird, ausgestattet werdet. Ich weiß nicht, ich glaube, die Jünger haben nicht genau gewusst, was sie sollen erwarten. Sie haben nur gewusst, es muss etwas passieren. Und dann sind sie zusammen gewesen, haben gebetet, das sind nicht nur die 12 Apostel gewesen, das sind zum Teil bis zu 120 Leute gewesen, lesen wir im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte. Und dann Apostelgeschichte 2, dort passiert. Sie sind zusammen, sie beten, sie warten auf was auch immer soll passieren und dann kommt der Geist Gottes auf sie. Sie fangen an, in neue Sprachen zu reden. Sie fangen an, Gott loben und seine Taten zu verkünden. Und die Leute, die das sehen, die das mitbekommen, fragen sich, was da passiert. Und gewisse sagen, ja, die haben einfach ein bisschen zu viel, oder? Die haben einfach schon einen guten Schluck getrunken. Und dann, Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 16. Dann passiert das. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. Jetzt kommt ein Zitat. Das kannst du 1:1 so nachlesen im Buch Joel 3, Vers 1 folgende oder Apostelgeschichte 2, Vers 17 folgende. Jetzt war das. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume haben und eure jungen Männer Visionen. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden weissagen und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott verheißt und Gott tut, dass er seinen Geist, von dem wir es gerade haben, der Geist, der in Gott ist, über alle Menschen ausgüsst. Über alle Menschen. Egal ob jung oder alt, egal welche gesellschaftliche Position, oder ich glaube, darum heisst es da auch über Diener, das war dort mal ja noch ein ganz anderes Verhältnis gewesen, oder Sklaven und Herren. Gott sagt, ist mir gleich, ich schaue nicht auf das. Egal ob Mann oder Frau, ich gieße meinen Geist über alle aus und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Name ist übrigens Jesus. Du kannst 2 Kapitel weitergehen, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das heisst, es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden sollen. Das heisst, mit Gott versöhnt. Nur der Name Jesu. Und dann heisst es, wir werden weissagen, also prophezeien, prophetische Träume haben und Visionen haben. Worum geht es da eigentlich? Offensichtlich ist das enorm wichtig. Es gibt 2 grosse Männer in der Bibel, die sich wünschen, dass alle Menschen Propheten sind. Und das haben. Wir haben zum einen den Mose. 4. Mose 11, Vers 29. Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Der Mose hat sich das gewünscht. Im alten Bund vor Jesus hat nicht jeder einfach die Intimität mit Gott gehabt. Gott hat sich nicht jedem so angenähert, wie er das noch gemacht hat. Und der Mose wünscht sich, dass das passiert. Und dann ab Pfingsten passiert das, was sich der Mose über 1000 Jahre vorher fast 2000 Jahre vorher gewünscht hat. Der Geist Gottes wird über alle Menschen ausgegossen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gott und Mensch, wenn wir das wollen. Der zweite grosse Mann in der Bibel, der sich das gewünscht hat und das auch gesagt hat, dass das wichtig ist, ist der Paulus. Und zwar lesen wir das im 1. Korinther, Kapitel 14, der Vers 1 und Vers 39, der zweitletzte Vers aus dem Kapitel. Der zweite Paulus, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Und dann im Vers 39, daher Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprache nicht. Da ja jeder jetzt den Geist Gottes kann empfangen, ist auch jeder aufgefordert, sich um das, was der Geist Gottes will geben, zu bemühen. danach zu eifern. Wir sehen da zwei Wörter, die ich rot markiert habe. Einmal bemühen und einmal eifern. Das ist, im Griechischen ist das gleiche Wort, zelo, und heisst eben so viel wie eifern, sich bemühen oder sogar eifersüchtig sein. Oder die von euch, die des Englischen mächtig sind, es gibt ja das Wort zealous. Das kommt von dem griechischen Wort. Und das heisst, ich bemühe mich um etwas, weil, mit einem gewissen Begehren, weil ich es mir wünsche, weil ich begeistert bin, weil ich das unbedingt will haben. Und der Paulus sagt, wir sollen uns bemühen. Es ist etwas Aktives. Das passiert nicht einfach so an dir. Das ist nicht, wenn du irgendwie morgen Zeitung liest und plötzlich papp, passiert es. Bemühen ist etwas, wo wir aufgerufen sind, um es zu machen. Wenn wir jetzt 1. Korinther 12 oder Römer 12 anschauen, dort in diesen Kapiteln redet Paulus von den verschiedenen Gaben, die der Geist Gottes gibt. Das sind sowohl natürliche Gaben als auch eben die sogenannten Geistesgaben. Prophetie wäre eine Geistesgabe. Und ich glaube, nicht jeder hat zu jeder Zeit, in jedem Moment einfach jede Begabung. Aber jeder von uns hat den einen Geist Gottes, wo alle Gaben wirkt. Der Paulus sagt, ich bin nicht sicher in beiden Kapiteln, sicher im Römer, es ist ein Geist, der alle Gaben zuteilt. Und das ist der Geist, den wir alle haben. Ich habe keinen anderen Geist Gottes empfangen als du. Es gibt nur einen Geist Gottes. Und alle Gaben fließen aus dem Herz Gottes. Weil alle Gaben sind dazu da, um Gottes Königreich zu bauen. In uns und durch uns auf dieser Welt. Alle Gaben sind gewirkt von einem Geist bzw. von einem Schöpfer. Bemühst du dich um die besonderen Gaben, die der Geist gibt? Ich frage das jetzt bewusst ein bisschen provokativ. Aktiv. Oder was bedeutet sich bemühen? Vielleicht zuerst mal, was bedeutet sich zu bemühen? Ich gebe euch ein Beispiel. Ein paar Monate, vielleicht schon ein Jahr her, ist mal jemand auf mich zugekommen, da in der Gemeinde, und hat gesagt, Michi, ist dir eigentlich bewusst, dass du manchmal Menschen einfach vollkommen ignorierst? Besonders wenn es ums Begrüßen oder ums Verabschieden geht. Dann habe ich gesagt, ja, das ist mir bewusst. Ich bin an dem Punkt ein bisschen komisch sozialisiert. Ich weiß nicht warum. Ich meine das auch in keinem Moment böse. Es ist gut möglich, wenn du in einer Gruppe von 4 Leuten stehst, und ich brauche etwas von dir, vielleicht nachher mit Michaela Kaffee. Dann komme ich auf dich zu, ich rede mit dir über das, wo ich mit dir darüber reden muss. Ich ignoriere die 4 anderen Personen vollkommen. Und nachdem ich von dir habe, was ich von dir möchte oder die Information habe, laufe ich davon. Mir ist vollkommen bewusst, dass da noch 4 andere gestanden sind. Und ich meine das nicht böse, wenn ich die Leute, wenn du einer von den 4 anderen bist, ich meine das nicht böse. Aber irgendwie ist es für mich, was offensichtlich die meisten von euch natürlich machen, alle Leute wahrnehmen und mit einer Begrüßung oder mit einer Verabschiedung, wenn ihr geht, quasi so wertschätzen. Das ist aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht erklären kann, bei mir nicht da. Ich fühle mich auch nicht beleidigt, wenn man mich nicht begrüßt oder nicht verabschiedet. Das ist bei mir irgendwie nicht verknüpft. Und ich habe dieser Person gesagt, ja, das ist mir bewusst, dass das so ist. Und weißt du was? Ich bemühe mich. Ich bemühe mich, um an dem Punkt an mir zu arbeiten. Ich bemühe mich, aktiv an dem Punkt etwas zu tun, wo ich offensichtlich, ich sage jetzt mal, nicht begabt bin. Weil ich möchte, dass die Menschen um mich herum sich wertgeschätzt fühlen von mir. Und zwar auf die Art, wie es offensichtlich in unserem Land normal ist. Und ich habe das irgendwie nicht geschnallt. Ich weiß es auch nicht. Ich bemühe mich, an mir zu arbeiten. Ich strecke mich danach aus, den Menschen um mich herum, an dem Punkt besser zu dienen. Sich bemühen heisst, ich mache aktiv etwas. Ich probiere aktiv etwas, vielleicht sogar eben, was mir natürlicherweise gar nicht entspricht. Und ich habe jetzt bei dem Beispiel ganz bewusst, ich sage jetzt mal eine natürliche Begabung genommen, etwas Natürliches. Weil etwas, was uns allen, glaube ich, mehr oder weniger klar ist, ist, bei den natürlichen Sachen. Unsere persönlichen Begrenzungen, Begabungen und Nichtbegabungen sollen uns nicht daran hindern, uns trotzdem zu bemühen. Bei den natürlichen Begabungen habe ich das Gefühl, ist das mehr oder weniger ist das vorhanden, das Bewusstsein in uns. Besonders wenn es um Menschen geht. Stell dir mal vor, die Person wäre auf mich zugekommen und hätte gesagt, Michi, ist dir bewusst und so weiter und so fort. Und ich hätte gesagt, ja. Weißt du, ich bin mit Menschen nicht so begabt. Geh mal zum Cero, der kann mit Menschen, der kann sehr gut mit Menschen. Ich kann das nicht. Ja, genau. Fertig. Und dann die andere Person, ja, aber Michi, du kannst dich nicht sagen, nur weil du nicht begabt bist. Doch, kann ich sagen. Was willst du von mir? Verlang nicht etwas von mir, das mein Schöpfer mir nicht gegeben hat. Was ja offensichtlich irgendwie stimmt. Irgendwie. Wir können es auf die Spitze treiben. Stell dir mal vor, jemand klopft an meine Haustür und hätte jetzt sofort eine humanitäre, wie sagt man, eine Notsituation. Die Person braucht jetzt Hilfe, wegen etwas. Und ich sage, Weißt du, die Gabe der Hilfsbereitschaft ist mir nicht gegeben. Ich kenne einen, der wohnt an der Grenze zum Thurgau, im schönsten Kanton der Schweiz. Der heisst Rudi Krauer. Der ist ein unheimlich hilfsbereiter. Geh doch zu dem mit dem gebrochenen Bein. Tschüss. Und mach die Tür zu. Weißt du was? Es stimmt. Das ist mir bewusst, ich bin weder der gastfreundlichste Mensch, noch der hilfsbereiteste Mensch. Und ich meine das nicht mal böse. Ich sage nur, ich bin auf eine gewisse Art und Weise gemacht. Aber das hält mich nicht davon ab, mich zu bemühen an diesen Punkten. Mich auszustrecken, trotzdem etwas zu tun, was mein Naturell eigentlich gar nicht so hergibt. Und das Bemühen von mir wird wahrscheinlich nie, auch noch im Ansatz, so gut sein, wie das, was ein Cero oder ein Rudi aus ihrem Natürlichen heraus machen. Aber es soll mich nicht davon abhalten, mich trotzdem zu bemühen, den Menschen mit Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft zu dienen. Es soll mich nicht davon abhalten. Und im 1. Korinther 14, 1 und 39 redet Paulus davon, dass wir uns bemühen sollen. Aber nicht nur bei den Natürlichen. Im Korintherbrief redet Paulus fast exklusiv von Geistesgaben. Kapitel 12, dann gibt es ein kleines Intermezzo mit dem hohen Lied der Liebe, Kapitel 13. Und dann Kapitel 14, da geht es wieder um Geistesgaben und Gottesdienstkultur. Und dann sagt Paulus, wir sollen uns bemühen um die Gaben, die der Geist Gottes gibt. Besonders um die Gabe von der Prophetie. Ich würde die Frage rausgeben, wo mache ich das? Wo machst du das? Wo machen wir das miteinander? Da drin, in unserer stillen Zeit, in unserem Privatleben, wo wir führen. Was heisst denn Prophetie? Vielleicht zuerst mal, es ist ja jetzt nicht ich, der dir sagt, los, prophezei mal etwas. Ich sehe das so in der Bibel, ich sehe das so im Wort Gottes drin. Und es heisst, dass wir uns sollen bemühen, das zu machen. Paulus ist das wichtig. Mose, über 1000 Jahre vorher offensichtlich auch. Und ich weiß, dass das Wort Prophetie ganz viele verschiedene Bilder in verschiedenen Köpfen auslöst. Ich will eine ganz einfache Definition von Prophetie heute schaffen. Prophetisch ist alles, was der Wille, also die Absichten, das Wesen und das Reden Gottes offenbar macht. Und zwar da und jetzt. Alles das ist prophetisch. Das Wort Prophetie bedeutet eigentlich so viel wie ein Vorsager, also nicht ein Vorhersager, sondern ein Vorsager oder ein Fürsprecher. Jemand, der für, quasi im Auftrag oder im Dienste einer Sache etwas weitergibt, etwas sagt oder etwas tut. Das ist ein Prophet. Ein Prophet ist kein Orakel, der die Zukunft voraussagt. Ein Prophet ist auch nicht irgend so ein Wahrsager, oder, wo du sagst, ja, deine Lebenslinie, die verläuft sich da irgendwo im Sand. Ein Prophet ist ein Mensch, der einen tiefen Einblick ins Herz Gottes hat. Sein Wille darf sehen und seine Absichten. Und jetzt, was haben wir am Anfang von der Predigt für einen Vers gesehen? Oder für Verse gesehen? 1. Korinther 2, 11 und 12. Wir haben den Geist empfangen, der die Tiefen Gottes erforscht. Wenn dir das noch niemand gesagt hat, dann lass es dir jetzt von mir sagen. Du bist prophetisch veranlagt. Auch wenn du es vielleicht noch gar nicht gewusst hast. Du bist prophetisch veranlagt, weil der Geist, den Gott möchte offenbar machen, in dir lebt, in dir wohnt. Und ich sage jetzt nicht, du bist berufen zum Amt des Propheten, vielfältige Dienst, irgend so was. Es geht mir nicht um das. Es geht mir darum, dass das Potenzial, Gott offenbar zu machen, also prophetisch zu wirken, in dir veranlagt ist. Wie jede Gabe in dir veranlagt ist, weil der Geist Gottes in dir lebt. Das heisst eben nicht, dass du durch reines Wollen jede Begabung, die du irgendwo siehst, jetzt so zack kannst ausleben. Aber was ich glaube, ist, wir müssen aufhören, ganz dringend, weil ich glaube, es ist unbiblisch, wir müssen aufhören, in diesen komischen Begrenzungen zu denken, die wir uns manchmal schaffen. Wir müssen aufhören, uns selber kleiner zu machen oder als weniger begabt anzuschauen, als dass Gott dich anschaut. Vielmehr sagt uns die Bibel, dass wir uns dann ausstrecken sollen. Bemühen. Eifern. Diese Gaben, Plural, Gaben, die der Geist Gottes gibt. Um die sollen wir uns bemühen. Wo kannst du durch deinen Lebensstil, gell, es geht da nicht, wenn ich sage prophetisch sein, es geht da nicht darum, dass ich sage, kauf dir einen Ländeschutz und iss nur noch Heuschrecken und lass dir die Haare wachsen und geh in die Wüste. Nichts von dem. Prophetisch, wo und wie kannst du, und ich glaube, tust du schon, in deinem Leben den Menschen um dich herum Gottes Wesen, Gottes Liebe, Gottes Zuneigung, Gottes Fürsorge offenbaren. Durch deinen Lebensstil. Das beinhaltet auch das Reden, beinhaltet aber auch dein privates Denken, dein Verhalten. Weil ich glaube, zu dem sind wir berufen. Gott offenbar zu machen auf dieser Welt. Gell, wenn wir von Evangelisation reden, reden wir von nichts anderem. Wir möchten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wie machen wir das? Die gleiche Frage haben die Leute auch an Petrus gestellt. Wir sind wieder in Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Der Petrus hat übrigens, die Pfingstpredigt ist um Jesus gegangen, nicht um etwas anderes. Und dann hat das den Leuten erzählt und dann heißt es, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nicht die Gaben, ich glaube, da geht es darum, um die Gabe. Es ist eine Gabe Gottes, dass wir seinen Geist dürfen empfangen. Und er schenkt die Gaben. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, alle, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Da gehören du und ich dazu. Sich Gott zuwenden. Was heißt das? Das heißt aufhören, ein Leben zu leben, wo Gott nicht drin vorkommt. Die Tür zu dem ist Jesus. Es ist kein anderer Name gegeben. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Anfangen, ein Leben leben, wo Gott nicht nur an der Seite ist, sondern immer mehr ins Zentrum kommt von deinem Denken, von deinem Wollen, von deinem Schaffen. Sich taufen lassen. Wir haben am 7. Juli einen Taufgottesdienst. Und wenn du noch nicht getauft bist und in diesen Lebensstil rein willst, oder wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und noch nicht getauft bist und mehr von diesem Lebensstil willst, dann lade ich dich ein, dich taufen zu lassen. Lade dich taufen. Ich hatte Stefan extra gefragt, du darfst dich jetzt noch für die Taufe anmelden. Ist gleich, wenn du den Taufvorbereitungskurs nicht gemacht hast. Ich weiss, Taufe ist ja immer eines von diesen Reizthemen. So, ja, ist denn das notwendig? Gilt meine Kindertaufe? Kann ich den Geist Gottes nicht auch ohne Taufe empfangen? Ist sie denn heilsnotwendig? Bin ich nicht gerettet, wenn ich nicht getauft bin? Mein Rat, meine Bitte ist, mach das Thema bitte nicht zu kompliziert, weil ich glaube, die Bibel macht es auch nicht. Einfache Frage. Wenn die Bibel sagt, und ich sehe im Neuen Testament nichts anderes, es gibt so ein Dreierpaket. Jesus einladen, sich taufen lassen, Geist Gottes empfangen. Und das Dreierpaket kommt immer wieder vor, in verschiedenen Reihenfolgen. Aber es kommt immer wieder vor und nie fehlt eins davon. Wenn die Bibel uns das Bild vorgibt, warum komme ich auf die Idee oder warum kommst du auf die Idee, um sich zu fragen, sag mal, ist nicht eins von denen überflüssig? Und wenn das passiert ist, dann geht es eben darum, um sich auszustrecken, um sich zu bemühen. Und das ist, glaube ich, auch nicht wahnsinnig kompliziert. Ich behaupte sogar, fang mal dort an, wo dein Herz schlägt. Zu den natürlichen Begabungen zähle ich auch die natürlichen, was soll ich damit sagen, Sehnsucht oder Veranlagungen. Oder es gibt Leute, die haben eine wahnsinnige Sehnsucht also etwas, was ich glaube, dass der Geist Gottes stark dahinter ist, ist unser Welcome. Da hat es Menschen bei uns in der Gemeinde, die haben ein Ziehen nach den Menschen, die im Welcome das Zielpublikum sind. Und das ist genial. Wie kannst du dich um Sachen bemühen? Vielleicht auch gerade um Geistesgaben. Wo du möchtest wachsen, oder? Ein ganz einfaches Beispiel ist, lies Literatur von Menschen, die in dem schon laufen. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich glaube, ich mache gerne Seelsorge, ich sehe auch, dass Gott durch mich wirkt in der Seelsorge, dann wachs in dem hinein, indem du kannst einen Seelsorgekurs machen, wo du von Menschen, die in einem grösseren Mass von dieser Gabe laufen, wo du von diesen Menschen kannst lernen, von ihren Erfahrungen kannst profitieren. Vielleicht die einfachste Art zum Wachsen in der Gabe ist, umgib dich mit den Leuten, die das haben, was du gerne hättest. Ich mache das auch nicht zu kompliziert. Ich sehe es wie im Natürlichen. Wenn du lernen willst, Fußball spielen, geh in den FC und am geschicktesten in einen, wo irgendeinen Coach hat, einen Trainer hat, der auch weiss, was er macht. Und lern dort. Wenn du willst lernen, wie man Gottes Stimme hört, dann geh zu jemandem, wo du siehst, die Person hört Gottes Stimme. Und frag die Person, ob sie bereit wäre, um mit dir für eine bestimmte Zeit unterwegs zu sein, dass ihr zusammen herausfindet, wie du sie kannst hören oder wie du sie besser kannst hören. Aber es hat sich ausstrecken, sich bemühen, nach dieser Intimität, die Gott in dich hineingelegt hat, nach den Gaben, die Gott möchte geben, hat immer mit einem aktiven «Ich unternehme einen Schritt» zu tun. Das sind Schritte, die Gott nicht für dich geht. Wenn ich herausfordernde Nachbarn habe, und habe ich nicht, aber wenn ich herausfordernde Nachbarn hätte und ich würde einfach in der Woche einmal mehr beten, Jesus schenkt, dass ich besser mit meinen Nachbarn schlage, umarmen. Ich glaube nicht, dass das so viel, dass das der ganze Weg ist. Versteh mich nicht falsch. Beten soll ein beständiger Bestandteil sein von unserem ganzen Weg mit Jesus. Weil dort reden wir, dort sind wir in dieser intimen Kommunikation mit Gott. Gott kann in dein Herz in eine Antwort auf dein Gebet legen, weil sein Geist in dir wohnt. Aber nicht nur beim Gebet bleiben, sondern dann lass deine Nachbarn zu einem schönen Apéro ein. Und wenn es vollkommen schief geht, lass sie die Woche darauf wieder ein. Wenn es vollkommen schief geht, lass sie die Woche drauf wieder. Lass sie so lange ein, bis du Früchte siehst. Oder bis du merkst, okay, bei den Nachbarn vielleicht sie wollen nicht mehr, vielleicht ist das auch noch irgendwann der Fall. Oder, das ist die andere Variante, bis du ganz klar von Gott her merkst, er dir sagt, wie auch immer er das macht, das habe ich nicht für dich. Lösen wir uns wieder vom Nachbarn-Beispiel. Aber geh bitte nicht einfach grundsätzlich davon aus, nur weil du in einer Begabung noch nie etwas gemacht hast, besonders bei den Geistesgaben, dass du sie einfach nicht hast. Cristiano Ronaldo, ich mache nochmal ein Fußballbeispiel. Ich weiß nicht, warum ich so mit Fußball habe, weil ich es ja überhaupt nicht mit Fußball. Mehrfacher Weltfußballer, der ist ja auch nicht als Fußballprofi geboren. Er ist mit einem Grundtalent auf die Welt gekommen. Und das Grundtalent ist in wahrscheinlich aber tausende Stunden verbessert und perfektioniert worden. Er ist heute ein besserer Fußballspieler, als er es vor 10 Jahren war. Vielleicht nicht mehr gleich schnell, aber besser. Und genauso haben wir den Geist Gottes bekommen. Die Bibel sagt, er ist die Anzahlung vom kommenden Königreich. Ich tue mich immer schwer, den Geist Gottes als Anzahlung zu bezeichnen. Ich mache das wirklich nur, weil die Bibel genauso sagt. Ich glaube, ich würde jetzt nicht irgendetwas sagen, wo nachher komisch tönt, aber ich finde das einfach, hey, der Geist Gottes ist, glaube ich, das Beste und das Größte und das Genialste, was Gott uns jemals gegeben hat. Die Intimität mit ihm. Ich mache eine Zusammenfassung. Und dann. Ja. Der Geist Gottes, der Geist, wo der Luther sagt, er erforscht die Tiefen Gottes, lebt, hat Gott ausgossen über alle Menschen. Da finde ich noch spannende Aussage. Das heisst nicht über den erlösten Menschen, das heisst über alle Menschen. Ich weiß nicht genau, wie ich mit dem kann umgehen kann. Aber auf jeden Fall sicher über dich und mich, wenn wir in Christus sind. Und er möchte dich brauchen als eine prophetische Stimme in dieser Welt, um den Willen, die Absicht, die Liebe Gottes, das Wesen Gottes zu offenbaren. Das fängt an mit diesen drei Schritten. Jesus einladen, lass dich taufen, empfang den Geist Gottes. Ich bin sonst nicht einer, der auf der Taufe herumreitet. Ich bin nicht einer, der eine wahnsinnig ausprägte Tauftheologie hat. Aber ich habe auf heute Morgen ganz stark den Eindruck gehabt, dass ich da nochmals einen Schwerpunkt setzen soll. Und dich einfach einladen, wenn du noch nicht getauft bist. Ich rede von der Wassertaufe. Wenn du noch nicht getauft bist, bitte lass dich taufen. Wenn du unsicher bist, warum, weshalb und wieso, ist okay, aber dann komm auf mich zu, komm auf den Stefan zu oder red mit sonst jemandem, wo du glaubst, mal, das ist eine gute Reflexionsfläche für deine Unsicherheit. Aber lass nicht zu, dass die Unsicherheit dich davon abhält, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Offensichtlich ist es Gott wichtig. Offensichtlich ist es Gott wichtig. Ignorier bitte das Thema nicht. Mach die Taufe nicht kleiner, als die Bibel sie macht. Ich finde das manchmal ein bisschen horrend. Ich finde es spannend, es gibt Leute, die sagen, das ist einfach ein Gehorsamsschritt. Ich finde, die beiden Worte, einfach und Gehorsamsschritt, die gehören nicht zusammen in einen Satz. Gott sagt, ich will nicht deine Opfer, ich will deinen Gehorsam. Wenn es ein Gehorsamsschritt ist, wehe, du machst es nicht. Es geht nicht ums Wasser, Gott braucht das Wasser nicht. Das ist auch so eine Frage, die ich höre, warum braucht denn Gott das, dass mich jemand unterteuchelt? Dann muss ich sagen, grundsätzlich braucht Gott zuerst mal gar nichts von dir. Es ist nicht so, dass Gott etwas braucht, etwas nötig hat. Hast du das Gefühl, an Moses in Stab hat er das Schilf mir geteilt? Das war kein Zauberstab. Aber wenn Gott dem Mose sagt, heb den Stab ins Wasser, ich stelle mir das immer so spannend vor, wo Gott, der Mose ist im Gebet, oder will, hinten Ägypten, vorne das Meer, rund um ihn das Volk in Form von einem Lynchmob. Und er ist auf den Knien und bittet Gott darum, mach irgendetwas. Und dann sagt Gott, ich stelle mir das einmal so vor, sagt Gott dem Mose, Moses, sag dem Volk, es soll das Heer nochmal gut anschauen, sie werden es nie wieder sehen. Und der Mose so, jetzt du bist super, Halleluja. Und dann so, sagt er das am Volk? Und dann sagt Gott dem Mose, so Moses, und jetzt stach nicht tief ins Wasser und steck deinen Stab so rein. Hä? Stell dir mal vor, der Moses hätte nicht gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Gell, Gott war nicht von seinem Stab abhängig, gewesen, dass mir erteilt worden ist. Aber wenn Gott sagt, ich will mich vor dem Volk so verherrlichen, dass du, Moses, deinen Stab nimmst und ihn ins Wasser tust, dann nimm den Stab und tu ihn ins Wasser. Und was nachher passiert, ist nicht mehr dein Problem. Entschuldigung, ich erreifere mich gerade ein bisschen. Mach die Taufe nicht kleiner, als sie ist. Und dann heisst es, sollen wir den Geist Gottes empfangen. Das ist mir auch wichtig, wenn du nicht sicher bist, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Wir haben zum Beispiel ein Gebetsteam nachher während dem Lobpreis, lass für dich beten. Oder komm sonst auf jemanden zu. Oder auch da, wenn du da unsicher bist, was heisst das, der Geist Gottes kommt? Ich weiss, auch das ist für viele irgendwo ein Reizthema. Wenn ich jetzt auf das eingehe, dann bräuchte ich nochmal etwa 2 Stunden Zeit. Aber auch da, lass nicht zu, dass Unsicherheit dich von dem abhaltet, was Gott für dich bereit hat. Und danach strecken wir uns miteinander aus. Nach diesen Gaben, die Gott uns möchte geben, Band darf auf die Bühne kommen. Strecken wir uns miteinander aus nach dem, was Gott uns möchte geben. Und zwar nach dem Gesamtpaket, das Gott für uns gedacht hat. Nicht das Gesamtpaket, was ich für mich gedacht habe. Das ist manchmal auch ziemlich gross und wahrscheinlich zum Teil völlig verkehrt. Strecken wir uns miteinander aktiv aus nach dem, was Gott uns möchte geben. Indem wir aktiv Schritte unternehmen, auf Menschen zugehen, wenn das muss sein, mit Menschen unterwegs sind, von anderen Menschen lernen oder andere Menschen anlehren, etwas zu tun, was Gott uns gegeben hat.